Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
der Historiker und Publizist René Schlott ist bei uns. Herr Schlott, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Schlott, es ist ja für Sie, wenn man das jetzt mal genau nimmt, schon der zweite Auftritt in unserem Programm heute. Was haben Sie denn zwischen 0 und 3 gemacht? Waren Sie live am Radio?
Nein, tatsächlich habe ich geschlafen. Ich war zu müde. Habe aber heute Morgen schon mal reingehört in die lange Nacht über Raoul Hilberg. Hab's aber noch nicht ganz zu Ende geschafft.
Okay, es sind ja auch 3 Stunden. Ja. Ne, unser längstes Feature, was wir quasi im Programm haben. Chronist der Shoah heißt es, ein Pionier der Holocaust-Forschung. Raoul Hilberg, Sie waren dabei. Wir wollen im Rahmen unserer Stunde hier einen Eindruck davon bekommen, wie die Arbeit daran gewesen ist, weil Sie ja auch selber an der Biografie arbeiten.
Ja, das ist
richtig. An Raoul Hilberg.
Genau.
Und dafür auf Reisen gewesen sind.
Dafür war ich auch auf Reisen, ja.
Okay.
Und darüber kann ich nachher ein bisschen erzählen.
Okay, das wollen wir wissen. Reiseberichte gibt es in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir werden natürlich aber auch alle Themen des Tages sortieren. Herr Schlott, das ist ein Tag, an dem Israel weiter Angriffe in Gaza fliegt. Es wird keine Feuerpause geben, auch keine vorübergehende Feuerpause. Das hat Benjamin Netanyahu klar gemacht, obwohl Außenminister Blinken, der amerikanische Außenminister vor Ort, sich dafür eingesetzt hat. Und mein Gedanke dazu ist, ich kann das total nachvollziehen, weil es noch nicht die Zeit ist für Israel, weil es für Israel um alles geht und das Land maximale Stärke zeigen muss.
Das ist richtig, ja. Das ist für Israel gibt es eben nichts Wichtigeres, egal welche Regierung dort an der Macht ist, ob das eine Rechte ist und dann Netanyahu oder auch damals Linke unter Führung der Arbeiterpartei, gibt es eben nichts Wichtigeres als die Sicherheit des Landes und die Integrität des Landes, weil es die Lebensversicherung ist für das jüdische Volk letztlich, dass der Staat Israel seine Bürgerinnen und Bürger schützen kann. Von daher verstehe ich auch, dass es in Sachen Sicherheit keine Kompromisse gibt. Das haben alle Regierungen bislang so gehalten. Nur ist es ja so, dass im Gazastreifen weiterhin ungefähr 200, man weiß die Zahl nicht genau, über 200 Geiseln gehalten werden. Mhm. Und es war im Interesse des Außenministers, in Verhandlungen anzustoßen. Es laufen wohl Verhandlungen im Hintergrund über die Geiselfreilassung. Und eine der Voraussetzungen ist eben eine solche Feuerpause. Unter dieser Prämisse, würde ich sagen, muss man darüber tatsächlich nachdenken, um eben diese Menschen auch freizubekommen, die dort immer noch seit 4 Wochen inzwischen ja als Geiseln gehalten werden.
Und da sind wir auch in Definitionsfragen. Was ist eigentlich eine Feuerpause? Ab wann gilt das? Weil das israelische Militär hat heute Morgen gesagt, es wird zwischen 1 und 4 Uhr nachmittags lokaler Zeit die Möglichkeit geben, über einen der großen Straßen Richtung Süden den Norden zu verlassen. Die haben das auch auf Arabisch in den sozialen Medien gepostet. Das ist ja quasi ein Fluchtkorridor, ein minimaler Fluchtkorridor. Und dann ja doch eine Form von Zugeständnis, was Israel auch machen muss, weil auf Israel mit anderen Augen geschaut wird.
Nun, das glaube ich nicht. Also wir sprechen ja über ein Gebiet, das ungefähr das kleiner ist als das Bundesland Bremen, also unser kleinstes Bundesland. Mhm. Und man kann dieses Gebiet ja nicht verlassen, außer ein paar hundert, die jetzt Ausländer sind, über den Grenzübergang nach Ägypten, über Rafah nach Ägypten gelassen worden. Das heißt, letztlich kann man diesen Kämpfen da nicht entfliehen, selbst wenn man von Norden nach Süden aufgefordert wird, zu gehen. Wir sprechen über 2 Millionen Menschen, die auf diesem winzig kleinen Streifen leben. Und ich habe heute Morgen gehört, dass es auch Angriffe inzwischen im Süden Gazas gibt. Also es gibt dort eigentlich keinen sicheren Korridor. Also das zu suggerieren, halte ich für schwierig. Aber wir befinden uns inmitten in einem Krieg. Wir wissen tatsächlich ja nicht, was dort genau vorgeht. Wir müssen vertrauen auf die Informationen sowohl der Hamas wie der israelischen Regierung.
Was die Israelis ja sagen, aus ihrer Sicht, dass sie den Norden, dass sie Gaza-Stadt mittlerweile umstellt hätten. Das ist ja ein erklärtes Ziel, die Hamas so zu zerstören, so zu schwächen, dass sie keine politische Macht mehr haben kann, dass sie Israel nicht mehr gefährden kann. Das heißt, die Kämpfe sind ja schon konzentriert auf da oben und trotzdem eben dieser Fluchtkorridor. Worauf ich hinaus wollte, ist natürlich, dass Israel als Demokratie mit all den Schwierigkeiten, die es da gibt, mit Hinblick auf die Palästinenser, mit Hinblick auf die Demokratie im Land, die Konflikte zwischen den Israelis, ja schon anderen Standards genügen muss und der Druck natürlich auch immer größer wird. Außenminister Blinken, den haben wir gerade schon angesprochen, der ist ja nicht umsonst wieder dort. Das ist, glaube ich, sein 3. Besuch vor Ort. Und wenn schon die Amerikaner sagen, wir brauchen irgendeine Form von Feuerpause, dann ist der Druck ja auf einem ganz anderen Level mittlerweile.
Das ist richtig. Die Amerikaner sind der wichtigste Verbündete der Israelis. Und ich glaube, es geht darum, es ist natürlich auch ein Krieg der Bilder. Ja? Und den droht Israel zu verlieren, weil im Moment eben die Bilder des zerstörten Gazastreifens dominieren, weil wir Bilder sehen von zerstörten Krankenhäusern, von Krankenwagen, die angegriffen worden sind, von menschlichem Elend, das ja tatsächlich dort herrscht. Und die Aufforderung, den Norden zu verlassen, die ging ja an 1,2 Millionen Menschen. Also wir sprechen hier wirklich über eine humanitäre Katastrophe. Das ist keine humanitäre Leistung, 1,2 Millionen Menschen aufzufordern, das Gebiet zu verlassen. Zumal ja es Gerüchte auch gibt oder Meldungen, dass die Hamas genau das versucht zu vereiteln, nämlich die Zivilisten auch als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Also das ist ein ungeheuer schwieriger Konflikt. Israel wird da sehr genau beobachtet von der Völkergemeinschaft, weil es eben Mitglied der UNO ist, sich an UNO-Resolutionen zu halten hat, auch an das Verhältnismäßigkeitsgebot, an völkerrechtliche Vereinbarungen. Im Gegensatz zu Palästina etwa, was ja noch kein anerkannter Staat und noch nicht von allen Ländern anerkannter Staat ist, auch nicht UNO-Mitglied ist. Also das ist auch ein wichtiger Unterschied, glaube ich, warum man auf die, ja, so wird es ja immer gesagt, auf die einzige Demokratie im Nahen Osten doch sehr genau schaut.
Und wenn man das mal historisch anschaut, allein jetzt seit Beginn des Jahrtausends gab es ja verschiedene, sehr viel kürzere Kriege gegen die Hamas. 2008, 2012, 2014, 2021, die ja immer nach einem ähnlichen Prinzip stattgefunden haben. Die Israelis haben Stellung der Hamas bombardiert, die Hamas versteckt sich hinter Zivilisten und die Rufe nach Waffenruhen werden peu à peu immer lauter, bis es an irgendeinem Punkt, und so wird es dann wohl auch diesmal irgendwann sein müssen, die Waffenruhe kommt, obwohl, und da bin ich mir eben nicht sicher, wir ja von einer ganz anderen Dimension sprechen als bei diesen anderen Kriegen. Da sind auch Menschen gestorben, sinnlos gestorben durch den Terror der Hamas, aber eben nicht 1400 in einem inszenierten Massaker.
Das ist richtig. Wenn wir 2005 ist Israel aus dem Gazastreifen abgezogen, hat die Besetzung beendet, aber die Abriegelung gleichwohl aufrechterhalten und begonnen, genau. Und seitdem beobachten wir, wie Sie eben auch dargestellt haben, immer wieder diese Versuche, die Hamas auszuschalten, wenn es eben zu Raketenangriffen auf israelische Städte kam, aus dem Gazastreifen heraus. Es gab ja auch schon Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas. Die haben zum Teil auch lange, über Jahre gehalten. Aber im Moment sehe ich das nicht, weil tatsächlich dieser Angriff der Hamas, dieses Massaker von vor 4 Wochen doch eine ganz andere Qualität hat und der israelische Ministerpräsident und all seine Sicherheitsorgane natürlich unter einem wahnsinnig hohen Druck auch stehen, diesen Konflikt diesmal endgültig zu lösen. Und deshalb glaube ich da kaum, dass es wirklich zur Zurückhaltung kommt auf
israelischer Seite. Obwohl das ja fast unmöglich ist, den Konflikt endgültig zu lösen.
Also ich meine jetzt den militärischen Konflikt. Ja. Die Frage, wie man den Konflikt politisch löst, ist ja, das ist ja ganz wichtig, die auch trotzdem im Blick zu behalten, ja, über den Tag hinaus zu denken. Denn es muss eine Perspektive auch geben des Zusammenlebens der beiden Völker dort in diesem Land, also auf diesem oder diesem Landstrich, wie die aussehen mag. Jetzt sagen viele schon, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot, die Idee einer Konföderation ist erledigt. Aber es muss unbedingt eine Perspektive geben, die, und da ist Israel immer am längeren Hebel tatsächlich, die ist dem palästinensischen Volk auch erlaubt, ein Stück weit positiv in die Zukunft zu schauen. Das scheint heute völlig visionär und völlig utopisch, darüber zu sprechen. Mhm. Aber es ist Aufgabe von Diplomatinnen und von Diplomaten und auch von Entscheidungsträgerinnen, auch international, auch darauf jetzt den Blick zu lenken. Und ich habe diese Woche gelesen, dass Israel die Kontakte zur palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah wieder verstärken will. Die sind ja in der Regierung Netanyahu auch weitgehend eingestellt worden. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass die israelische Politik das auch erkannt hat.
Bei uns ist der Historiker und Publizist René Schlott. Herr Schlott, wir haben gerade über Israel und den Krieg gegen die Hamas geredet. Und das sehen wir ja auch bei uns, die Auswirkung. Natürlich auf einem ganz anderen Level, aber wir sehen ja auch seit dem Beginn des Krieges immer wieder Demonstrationen. Einige wenige Solidaritätsbekundungen mit Israel, vor allem viele pro-palästinensische Demonstrationen, auf denen wir auch den Vorwurf des Völkermords hören an Israel, Ausschreitungen sehen, Hass auf jüdisches Leben, die Verharmlosung von Hamas-Verbrechen, Taliban und IS-Flaggen. Es gibt Leute, die sagen, wir sollten pro-palästinensische Demonstrationen per se verbieten, weil wir uns das nicht erlauben können. Was sagen Sie?
Also ich bin froh, in einem Land leben zu können, in dem es sowohl Solidaritätsdemonstrationen für Israel gibt, wie wir sie gesehen haben, als auch Demonstrationen, die darauf hinweisen, auf das Leid und das Elend des palästinensischen Volkes. Denn es gibt ja eine wichtige Unterscheidung, die man treffen muss. Die Hamas ist nicht Palästina. Die Hamas vertritt nicht das gesamte palästinensische Volk. Das ist eine Terrororganisation, die aus einigen wenigen Mitgliedern besteht, aber eben Verheerendes angerichtet hat. Und das darf man, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren. Und ich sehe, die Versammlungsfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte in unserem Land. Die gilt es auszuhalten. Die gilt es auch zu tolerieren, auch in sehr weiten Bereichen. Was nicht tangiert werden darf, meines Erachtens, ist das Strafrecht und die Volksverhetzung.
Das ist aber anscheinend schwierig, ne? Das ist die Realität dann auseinanderzuhalten. Ja. Sie haben es völlig zu Recht angesprochen. Da leiden hunderttausende Zivilisten im Gazastreifen. Und die leiden, weil die Hamas sich hinter ihnen versteckt, aber die leiden natürlich auch an der israelischen Bombardierung. Das muss man so sagen, wie es ist. Und Israel hat eine besondere Verantwortung, da so vorsichtig wie möglich zu sein, mhm, im Rahmen seiner Selbstverteidigung. Aber gleichzeitig haben wir eben ganz offensichtlich, also es geht ja nicht nur darum, dass wir hier auf den deutschen Straßen den Antisemitismus erleben, sondern wir sehen ja auch einen Islamismus, der sich zum Teil auf die deutschen Straßen raustraut. Und es ist schwierig, super schwierig, da den schmalen Grat zu bewandern.
Absolut, ja. Ich möchte auch nicht in der Haut der Sicherheitsbehörden stecken, die das sozusagen entscheiden müssen. Aber wir leben in einer freiheitlichen Ordnung und das Grundprinzip unserer Ordnung ist die Freiheit. Und die gilt insbesondere für die Meinungsfreiheit, und ein verlängerter Arm der Meinungsfreiheit ist sozusagen die Versammlungsfreiheit, dass ich meine Interessen, meine Solidaritätsbekundung auf die Straße tragen darf. Das ist ein hohes Gut. Gleichwohl gilt es, Grenzen zu beachten. Wenn jemand zum Beispiel in Deutschland ein Kalifat fordert, dann hat das mit dem Grundgesetz nichts mehr zu tun. Also das muss sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen, all das, was auf den Straßen passiert. Gleichwohl ist es schwierig, natürlich das auseinanderzuhalten, aber im Zweifel für die Freiheit.
Also heute gibt es ja verschiedene Demonstrationen, pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin, aber auch in Nordrhein-Westfalen wird es einige geben. Da werden mehrere tausend Leute erwartet. Das sind verschiedene pro-palästinensische Gruppen, das sind muslimische Gruppen, das sind linke Gruppen. Und die Polizei hat ja angekündigt, wir werden hart durchgreifen, wenn wir Verstöße gegen die Auflagen sehen. So, aber die Polizei, das muss man doch auch festhalten, kann ja nicht alles sehen und kann nicht alles durchsetzen. Und am Ende ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir wieder sagen werden, oh, hat jetzt leider doch wieder nicht geklappt.
Ja, aber das ist dann das, was Christoph Möllers mal, der Verfassungsrechtler hier aus Berlin, mal den freiheitlichen Skandal in einer demokratischen Ordnung genannt hat. Also es gibt tatsächlich auch Bereiche, die wir dulden, die wir tolerieren müssen, so schwer das auch fällt, auch wenn uns Dinge nicht gefallen, die auf die Straße getragen werden. Aber wie gesagt, ich sage nochmal, also das Versammlungsrecht ist ein sehr hohes Gut. Ich bin völlig dagegen, darüber zu diskutieren, ob man das grundsätzlich verbietet. Versammlung zu verbieten, das zeigt eigentlich eher die Schwäche des Staates, weil damit man das Gedankengut ja nicht irgendwie besiegt. Genau. Also von daher, das sollte es nicht geben. Aber natürlich muss man fordern von den Leuten, die Demonstrationen anmelden, bitte sorgt dafür, ihr habt auch Ordner, das ist nicht nur Aufgabe der Polizei, da gibt es auch meistens Gespräche vor einer Demonstration zwischen den Sicherheitsorganen und den Anmelderinnen und Anmeldern einer Demonstration. Ihr müsst Ordner stellen, ihr müsst dafür sorgen, dass die Auflagen, die wir machen für eine Demonstration, auch eingehalten werden. Und wenn zu den Auflagen gehört, dass es eben keine Volksverhetzung geben darf, dass es nicht dazu kommen darf, dass zum Beispiel der Holocaust geleugnet wird, weil das als Straftat gilt in Deutschland, dann muss das auch durchgesetzt werden.
Dieser ganze Komplex Antisemitismus, muslimischer Antisemitismus, linker Antisemitismus, rechter Antisemitismus, das war alles Teil, ja, das kann man vielleicht sagen, des am meisten gesehenen politischen Videos des Jahres, das in dieser Woche veröffentlicht worden ist von Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister. 10 Minuten, wo er sich klar zu Israel bekannt hat, klar Antisemitismus verurteilt hat. Wir hören da nochmal rein.
Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden, in Drohungen. Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig. Kontextualisierung aber darf hier nicht zur Relativierung führen. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner.
Also für dieses Video hat er viel Lob bekommen, auch von der politischen Konkurrenz. Am Ende ist es doch aber, muss man das nicht festhalten, auch eine Selbstvergewisserung, dass man selber richtig sich verortet hat, und er hat sich richtig verortet. Es wird aber höchstwahrscheinlich niemanden auf dieser Demonstration gestern in Essen beeindruckt haben, wo wir eben zum Beispiel Flaggen gesehen haben, die die Taliban feiern oder den Islamischen Staat.
Ja, das ist richtig. Also es gab ja in der FAZ gestern den Satz zu der Rede, dass Habeck eigentlich nichts Neues gesagt hat. Und das halte ich auch für richtig. Das ist eigentlich, sind keine neuen Argumente. Er hat das nochmal zusammengefasst, hat das rhetorisch etwas noch aufgehübscht. Das ist aber sein gutes Recht als Vizekanzler. Er hat viele Erwartungen damit erfüllt. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Rede sich vor allen Dingen einmal an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Land richtet. Und das ist ein wichtiges Signal. Mhm. Die Politik hat das verstanden. Wir stehen solidarisch an eurer Seite. Es gibt überhaupt keine Kompromisse, was die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland angeht. Und zum Zweiten, glaube ich, war es eine Rede, die sozusagen an seine eigene Klientel gerichtet war. Ja, es ging ja auch zum Beispiel auch um die Klimaschutzbewegung und die Antisemitismusvorwürfe, die da verschiedene Gruppen treffen, oder auch um den Postkolonialismus und die Diskussion um Israel als kolonialistischen Staat. Also ich glaube, das war auch eine Rede, die vor allen Dingen an seine eigene Klientel gerichtet war. Und deshalb kam das Lob ja auch, weil man gesagt hat, aha, der Habeck teilt nicht nur aus sozusagen in die übliche Richtung, sondern auch übt auch Selbstkritik eigentlich am eigenen Milieu. Ob die Rede nun historisch war und mal in Schulbücher kommt, da bin ich aber eher skeptisch.
Also da muss man ja festhalten, es gab ja dann das eine oder andere Lob, was quasi gesagt hat, es ist der Kanzlerkandidat Habeck zurück. Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen abwarten, weil, also dass Habeck reden kann, das wissen alle. Natürlich wird aber die Kritik an, also zum einen natürlich die Kritik an seiner Partei, aber auch die Kritik an ihm persönlich rund um seine Politik dadurch nicht abebben. Also das ist ja quasi jetzt eine schöne B-Note.
Ja, das sehe ich auch so, zumal noch zwei Punkte, zumal ich den Eindruck habe, erstmal jetzt wacht man wieder ein bisschen auf aus dem Habeck-Hype. Also heute lese ich schon deutlich kritische Kommentare, und zwar sowohl in der Taz, was die Rede angeht, als auch in der Bild-Zeitung. Also da fragt man schon genauer nach, wie viel Substanz hat das denn eigentlich, was Habeck da gesagt hat? Oder war das nur Rhetorik? Aber selbst Rhetorik ist ja, finde ich, gerechtfertigt. Also das Signal
ja auch wichtig.
Das ist wichtig.
Das hat ja einen Nerv getroffen.
Absolut, das finde ich auch wichtig. Von daher ist es auch berechtigt. Aber dennoch kann man nach 2-3 Tagen auch fragen, wie viel Substanz hat das tatsächlich im politischen Handeln dann auch von Habeck und seiner Partei und den Koalitionspartnern.
Und wie viel Substanz sehen Sie?
Ich bin eher skeptisch, weil es gibt immer die Androhung von Abschiebung. Ja, wir müssen Leute abschieben, die nicht mit unseren Werten. Aber ganz ehrlich, erstmal Palästinenser gelten als staatenlos. Ich weiß gar nicht, wohin man die abschieben will. Und ich weiß nicht, welches Land sozusagen so ein Problem exportiert haben möchte. Mhm. Also ich glaube, wir sollten statt auf Abschiebung tatsächlich darauf setzen, dass wir die besseren Argumente haben, wenn wir humanitär argumentieren. Also ich würde immer sagen, und das ist meine Grundüberzeugung als Demokrat, es gibt ja die Freiheit des Wortes, und die Freiheit des Wortes muss man auch einsetzen, um zu sagen, natürlich gibt es dort einen Konflikt, aber wir müssen doch Wege finden, das politisch zu lösen und nicht mit Gewalt. Und das bessere Argument ist immer auf Seiten der Demokraten, meines Erachtens, Demokratinnen und Demokraten. Von daher, finde ich, sollten wir auch selbstbewusst in so eine Auseinandersetzung hineingehen.
Die Frage ist, ob das bessere Argument zum Beispiel von den Leuten gehört wird, anerkannt wird, respektiert wird, die mit Taliban-Flaggen durch Hamburg laufen oder durch Essen.
Richtig, natürlich muss ein Dialog versucht werden, auf Augenhöhe zu führen. Also das ist aber auch sozusagen auch das Los von Demokratinnen und Demokraten, dass man auch manchmal an etwas arbeitet wie an Sisyphos und nicht vorankommt. Aber das heißt nicht, dass wir von dieser Aufgabe entbunden werden, immer wieder zu versuchen, mit dem besseren Argument durchzudringen. Das Zweite, was mich zu der Rede beschäftigt, ist natürlich, dass die Bilder, die wir gerade in so einer bildorientierten Mediengesellschaft, in der wir leben, sind die Bilder natürlich sehr viel stärker. Und die emotionalisieren sehr viel stärker als eine Rede. Also Habeck konkurriert ja faktisch, wenn man jetzt in die Nachrichtensendung schaut, mit den Bildern aus Gaza. Und da kann er sozusagen nicht durchdringen, weil Worte sind natürlich stark. Aber heute emotionalisieren uns Bilder sehr viel stärker. Was kein Bild hat, ist auch keine Nachricht eigentlich.
Ja, und da steht natürlich dann der Vizekanzler in seinem Büro mit Anzug. Und wir sehen die Bilder aus Gaza. Das sind zwei verschiedene Welten.
Richtig.
Wir sortieren die wichtigsten Themen des Tages, Herr Schlott. Wir bitten unsere Gäste aber auch regelmäßig, Input von außen in unsere Diskussionen reinzubringen. Und Sie haben uns dafür einen Überraschungsgast mitgebracht. Ich weiß nicht, wer es ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Da geht es Ihnen wie mir. Das ändern wir jetzt. Wer ist denn da am Telefon?
Hallihallo, hier ist Mitu Sanyal.
Mitu Sanyal. Woher kennen Sie denn René Schlott?
Oh Gott, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben einmal im Manifest für die offene Gesellschaft beide etwas Kleines dazugesteuert. René Schlott sehr, sehr viel größer und klüger als ich, weil ich was ganz Konkretes nur geschrieben hatte. Und dann haben wir mal zusammen einen Artikel über die Nichtwählenden geschrieben, die ja politisch einfach übersehen werden, weil sie ja keine Stimme haben sozusagen.
Sie sind ja Journalistin als auch Schriftstellerin. Und mit René Schlott verbindet sie quasi die Leidenschaft für das offene Wort. Kann man das so sagen?
Oh ja, also es war, ich durfte jetzt eben auch ja schon zuhören und es war so entspannend, also entgegen all der Diskurse der letzten Wochen mal jemand, der sagt, ich sehe beide Seiten, ich sehe, es ist komplex, ich sehe, es ist schwierig, lass uns trotzdem dranbleiben. Es war so, ah, Balsam, ich möchte mehr davon hören.
Herr Schlott, lachen Sie auch so viel mit Frau Sayal zusammen? Wie Sie hier gerade schon hören?
Ja, das trifft ja bei ihr genauso zu, dass sie auch eine, wir liegen, glaube ich, politisch oft sozusagen auseinander, aber wir haben sozusagen eine Gesprächsbasis gefunden, das auch entspannt zu sehen und uns als Demokratinnen und Demokraten zu treffen und als Freunde des offenen Wortes. Das fand ich toll, dass Sie das so schön zusammengefasst haben. Aber uns verbindet natürlich auch die Leidenschaft für Literatur. Also ich bin ein großer Fan Ihres Buches Identity, das habe ich mit großem Genuss gelesen und da ist ja auch
ein Das ganz, ist so ein Roman.
Genau, das ist ein, ich sage immer, das ist ein als Sachbuch verkleideter Roman. Ich hoffe, Mito nimmt mir das nicht übel, aber da ist es ja auch so, dass...
Nein, das ist es nicht.
Okay. Ja, bitte.
Aber es ist natürlich auch, das ist ja das Tolle, Dinge sind ja immer vieles.
Mhm. Ja, also was ich will dazu nur sagen, und das ist ja auch ein bierernstes Thema, Identitätspolitik, und Mito schafft es aber in dem Roman, dass dem tatsächlich auch eine humoristische Note abzugewinnen, eine augenzwinkernde Note abzugewinnen. Da taucht auch eine Göttin auf. Ja, es gibt ja heute ganz viel Autofiktionales und es gibt ganz viel sozialrealistische Literatur. Und in Mitos Buch, vor ein paar Jahren erst erschienen, taucht plötzlich eine Göttin auf. Und das fand ich einfach schön, das macht Spaß. Das letzte Buch, was ich von ihr gelesen habe, das war über Emily Brontë, über Sturmhöhe, über diesen großartigen Roman. Und das hat mir auch ganz große Freude bereitet, weil Mito auch halt einfach eine tolle Art hat, Dinge darzustellen, auch oft sich persönlich einbringt. Und das war der Grund, warum ich Lust hatte, sie auch einzuladen. Mhm.
Frau Sanja, wo können Sie denn am ehesten sagen, was René Schlott da erzählt? Oh, ich kann es nicht hören, diese Argumente.
In der gesamten Sendung oder jetzt gerade über mich? Nein, es ist tatsächlich so, es macht mich sehr glücklich, weil ich ja immer darauf angesprochen werde, es ist so viel Humor und irgendwie bei diesen schwierigen Themen. Was mir, glaube ich, wichtig ist, dazu zu ergänzen, ist, es ist zwar ein Humor, der sich aber nicht lustig macht, ne? Also nicht diese absurden Identitätspolitiker oder die absurden Woken oder die absurden Rechten, sondern sagt, lass uns doch mal irgendwie warm auf dieses merkwürdige Phänomen Rassismus oder was auch immer gucken und lass uns gemeinsam miteinander lachen und nicht übereinander.
Herr Schlott, Sie nicken, aber Sie wissen natürlich auch, das ist sehr leicht gesagt, aber super schwer natürlich. Ne? Das gemeinsame Lachen, nicht übereinander lachen. Und mein Gefühl ist, Sie können mir widersprechen, falls es falsch ist, das wird eher schwerer statt leichter.
Das wird schwerer, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns schon seit ein paar Jahren schon in so einer ganz engen Debattenkultur bewegen, wo ganz schnell auch die Moralkeule rausgeholt wird, dass wir uns immer mehr in so einer Diskussionshaltung bewegen, des Entweder-Oder. Also entweder bist du für Israel oder dagegen, entweder bist du für Palästina oder dagegen. Also dass man gar nicht mehr dieses Sowohl-als-auch haben kann. Ich kann sowohl das Flugblatt von Herbert Aiwanger, um ein anderes Beispiel rauszuholen, natürlich als antisemitisch, als rechtsextremistisch verurteilen, als völlig geschmacklos. Aber ich kann trotzdem sagen, aber als Politiker muss ich ihn anders betrachten. Da muss ich 35 Jahre später anders über ihn sprechen. Also wir müssen, glaube ich, wieder zurück zu so einer Sowohl-als-auch-Kultur, dass wir also mehr differenzieren. Auch das ist natürlich leicht gesagt. Und das ist auch schwer, ja, heutzutage im Zeitalter der sogenannten sozialen Medien, wo jedes kleine Wort sofort sozusagen verwendet wird, um jemanden bloßzustellen oder als moralisch schlecht darzustellen.
Gerade bei der Aiwanger-Debatte kann ich mich an einen ordentlichen Streit erinnern, den Sie hier bei uns im Programm in Deutschlandfunk genau. Kultur hatten, auch in dieser Sendung. Frau Sanyal, was sagen Sie, wenn Herr Schlott sagt, wir müssen zum Beispiel eben auch bei der Causa Aiwanger, ne, antisemitisches Flugblatt, war er es oder war er es nicht, 35 Jahre her. René Schlott sagt, wir müssen differenzieren. Stimmen Sie ihm zu?
Wir müssen auf jeden Fall differenzieren. Also vor allem, es geht ja um die Frage, was ist mit dem Recht zu vergessen? Ne? Also das, was wir gemacht haben, welches Recht haben wir, dass das irgendwann vergessen wird? Ne? Das wird natürlich gemessen an dem, was wir heute tun. Aber, und das war das, was mir bei der Causa Aiwanger so wichtig war, dann muss das für alle Menschen in dieser Gesellschaft gelten. Und bei bestimmten Menschen wird sehr häufig gesagt, ach, das ist doch so lange her. Und andere Leute verlieren dann ihre Jobs. Zum Beispiel eine Kollegin von mir beim WDR, die halt unter anderem auch palästinensische Eltern hatte.
Sie reden von der Kollegin bei Forbes.
Ja, genau. Ja. Und
Das war eine Kollegin, die auch zu sehen war, korrigieren Sie mich, wenn ich es jetzt nicht ganz korrekt wiedergebe, aber die auch zu sehen war auf einer pro-palästinensischen Demonstration und dann sind ihre Äußerungen durchleuchtet worden und dann hat der WDR irgendwann gesagt, stopp, vielen Dank.
Genau, also und zwar vor allem irgendwie, also es ist Nemi El Hassan, genau. Ja. Und das war halt total interessant, weil die war sehr jung, die ist sozusagen in Kontaktschuld genommen worden, weil auf dieser Demonstration auch Israel-Flaggen verbrannt wurden. Macht man nicht, aber das hat sie nicht mal selber gemacht. Und da ist es ja tatsächlich so, wir gucken auf bestimmte Menschen sehr, sehr scharf und auf andere weniger. Das hat Aiwanger ja jetzt gerade auch wieder gemacht, wenn er über den importierten Antisemitismus gesprochen hat. Wo ich dachte, aber gerade du solltest irgendwie auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn du irgendwie den Antisemitismusfinger auf andere richtest. Mhm. Du weißt, wie komplex das Thema ist. Also das ist die eine Sache irgendwie an dem Punkt, ja, wir müssen mit Aiwanger auf jeden Fall auch differenziert umgehen. Weil wenn ich das fordere für Nemi El Hassan, dann fordere ich das natürlich auch mit für Aiwanger. Ich habe mir in dem Kontext, also in der Vorbereitung auf die Sendung, die jetzt nicht besonders groß war, habe ich mir tatsächlich nochmal dieses Manifest für die offene Gesellschaft angeguckt. Und es gibt einen Beitrag von Rebecca Niasi Shahabi darin, die gesagt hat, das Schlimmste am Totalitarismus ist ja nicht das böse, böses Vorhaben, sondern dass das gut gemeinte maßlos ausgedehnt wird, bis es schließlich für alles andere in der Gesellschaft, ne, bis es alles andere verschlingt. Der oder die total Gute ist auch deswegen so gefährlich, weil die total Guten bis zum letzten Moment glauben, sie seien auf der richtigen Seite. Und ich finde, das ist etwas, was sich eher nochmal verschärft hat, dass ja alle tatsächlich sagen würden, natürlich sind wir nur für das Gute, ne, also inhaltlich progressive Aussagen, aber mit einer repressiven Rhetorik machen. Und dass wir irgendwie über die Inhalte nicht auf die Form gucken. Und deshalb irgendwie, ich glaube, da treffen René Schlott und ich uns, dass wir sagen, die Form, wie wir miteinander kommunizieren, ist aber genauso wichtig für eine demokratische Gesellschaft.
Hm. Mito Sanyal hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist der Gast von René Schlott. Eine letzte Frage noch, Frau Sanyal. Identity, Ihr Buch. Das ist jetzt Zufall. Und korrigieren Sie mich auch da, wenn ich falsch liege. Kommt dann nicht auch unser Redakteur René Agiga vor?
Der kommt auch darin vor, der hat mir einen Tweet gespendet sozusagen. Genau, es haben mir mehrere Leute, die ich gebeten habe, was würdet ihr, wenn ihr nachts aus dem Bauch mal auf Twitter drauf reagieren würdet, was würdet ihr dann tun? Und das Wunderbare, was ja auch zeigt, wir sind ja total in der Lage zusammenzuarbeiten, dass mir Menschen auch blind, ohne das Buch zu kennen, auch Menschen, die teilweise aus dem politisch anderen Lager waren, mir Tweets gespendet haben, weil sie mir vertraut haben. Also es gibt auch Vertrauen noch irgendwo in unserer Gesellschaft.
Mito Sanyal, Vertrauen. Durch Identity, das Buch, da haben auch wir bei Deutschlandfunk Kultur ein bisschen dazu beigetragen. Danke, dass Sie bei uns gewesen sind.
Ich danke Ihnen. Ich danke René Schlott.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Und wir, Herr Schlott, wir machen gleich noch ein bisschen weiter. Ich habe es zu Eingang unserer Stunde gesagt, Herr Schlott, Sie sind quasi schon zum zweiten Mal heute im Programm, denn heute Nacht von 0 bis 3 lief unser langes Feature, die lange Nacht. Da geht es 3 Stunden um ein Thema und da ging es um Raoul Hilberg. Das ist ein Pionier der Holocaust-Forschung gewesen. Und Sie schreiben gerade an einer Biografie über den Mann. Das ist quasi einer der wichtigsten Holocaust-Forscher und es gibt noch gar keine Biografie über ihn. Stimmt das?
Ja, das hat mich auch sehr überrascht, als ich damals Hilberg sozusagen für mich entdeckte und dann nachgeschaut habe, gibt es denn eigentlich eine Biografie über ihn? Ich wollte sie gerne selber lesen, weil mich das Leben interessiert hätte. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt keine, dann übernehme ich mal diese Aufgabe als Historiker.
Okay, wie weit sind Sie?
Leider noch nicht fertig, aber geplant. Also Hilberg ist 1926 in Wien geboren. Mhm. 2026, zum 100. Geburtstag, soll die Biografie fertig sein und auch erscheinen.
Okay, und Sie sind im Zeitplan?
Ja. Ja.
Stand jetzt.
Genau, stand jetzt schon. Also es ist tatsächlich auch etwas, es ist eine große Aufgabe, wie das so ist, wenn man sich mit dem Leben eines Menschen versucht zu beschäftigen, das zu rekonstruieren. Dann ist es schwierig, weil ich unglaublich viel Material zusammengetragen habe. Mhm. Und jetzt sozusagen daraus eine Schneise schlagen muss, die auch lesbar ist für Leserinnen und Leser, die ich eben auch nicht mit allen Details dieses Lebens erschlagen will, die für mich natürlich interessant sind. Ja, ich finde das interessant, wenn sich dann wieder so ein Puzzleteil schließt und einen Zusammenhang andeutet. Aber man muss natürlich nochmal dran denken, dass für Leserinnen und Leser, von denen die meisten Raoul Hilberg nicht kennen werden, nicht alle diese Details interessant sind.
Das ist tatsächlich, das klingt jetzt im Jahr 2023 irgendwie so, schon seltsam. Aber der Mann hat quasi die Holocaust-Forschung mitbegründet, oder? Also da muss man doch wirklich festhalten, das ist eine Figur, die hat daran gearbeitet, diese Verbrechen greifbar zu machen. Mhm. Und er ist aber trotzdem total vergessen. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
Naja, ich sag mal so, er hat seine Person jetzt nie so in den Vordergrund gerückt, dass er ein großer Wissenschaftsstar sein wollte und in allen möglichen Medien aufgetreten ist, um sich da Bekanntheit zu verschaffen. Und da war er eher zurückhaltend. Ihm ging es ja um die Sache. Und die Sache ist ja weiter sozusagen im Gespräch. Also, dass wir heute den Holocaust als eine zentrale Tatsache der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts sehen und es Holocaust-Forschung gibt, Holocaust-Lehrstühle, Zeitschriften und so weiter, sehr viele Forscherinnen und Forscher, das ist ihm auch Hilberg zu verdanken, weil er diese Disziplin der Holocaust-Forschung begründet hat. Man muss sich vorstellen, das Geschehen war damals noch nicht lange her, als er begann. Er begann 1948 mit der Arbeit. Und da war es sein Bemühen, sozusagen das mal einmal zu systematisieren, das Wissen, was man hatte, und das Wissen vor allen Dingen zu erweitern durch ein intensives Aktenstudium. Also er hat sich tausende von verschiedenen Täterakten angeschaut. Das war sozusagen sein Fokus. Ich schaue mir die Akten der Deutschen an, die ja alles genau protokollieren und genau aufschreiben und durchzählen und Ablaufpläne machen und so weiter. Hat sich zum Beispiel die Fahrplananordnung der Deutschen Reichsbahn angeschaut und hat versucht, daraus zu lesen, Informationen abzulesen. Wohin gingen die Züge, in welchem Umfang? Wie wurden zum Beispiel die Deportationen auch abgerechnet von der Deutschen Reichsbahn? Das ist eins der für mich nach wie vor makabersten Kapitel der Holocaust-Forschung, die Hilberg eben tatsächlich vorangetrieben hat.
Ja, das sichtbar zu machen, dass das eine Industrie gewesen ist.
Ja, genau. Also für ihn war jetzt nicht so sehr der industrielle Komponente im Vordergrund, sondern eher der Nachweis, dass der Holocaust eine Tatsache war, die gesamte deutsche Gesellschaft betroffen hat. Es gab kein Ministerium für die Judenvernichtung. Es gab kein Budget für die Judenvernichtung, sondern alle Institutionen der deutschen Gesellschaft, vom evangelischen Pfarrhaus über die Banken, Versicherungen, die Post, die Ministerien bis hin zu Adolf Hitler selbst, waren in die Judenvernichtung einbezogen. Das hat er jetzt nicht gemacht, um zu sagen, das waren alles Täter und die müssen wir jetzt alle verurteilen, sondern zu sagen, ein Prozess eines solchen Ausmaßes, der kann nur erklärt werden, indem man sich die gesamte Gesellschaft anschaut. Und das war sozusagen auch das, was er gesagt hat, was sein Warner, die Warnung war. Schaut euch genau an, was in der Gesellschaft passiert, weil so ein Vernichtungsprozess, der ist nur gesamtgesellschaftlich überhaupt durchführbar. Und das war das, was er nachweisen wollte.
Jetzt stelle ich mir das natürlich so vor, als Historiker, der da Forschung betreibt, da sitzt man viel in Bibliotheken und in Archiven. Sie sind aber tatsächlich auch gut rumgekommen. Sie waren auf Reisen dafür.
Ja, richtig. Ich habe Hilberg selber nie getroffen, wollte ihn aber vor allen Dingen in der Biografie auch als Menschen darstellen. Also nicht nur als ein Fußnotenfuchser, wie er sich selbst bezeichnet hat.
Fußnotenfuchser.
Genau. Also er hat sehr viel Wert auf die, das war übrigens auf die Nachweise gelegt, dass also alles detailliert nachgewiesen werden konnte, weil er eben der Holocaust-Leugnung etwas entgegensetzen wollte und sagen wollte, ich kann das alles genau belegen, was ich hier aufschreibe. Aber ich bin viel rumgereist, um eben den Menschen Hilberg noch zu entdecken und habe dazu zum Beispiel seine Kinder getroffen. Mein Sohn lebt in Brooklyn, seine Tochter lebt in Jerusalem, in Israel. Habe verschiedene Weggefährten getroffen, um zu erfahren, erzählt mal, wie ist euch der so als Vater oder als Ehemann? Ich habe auch die Witwe getroffen in Burlington, Vermont, dort, wo Hilberg gelehrt hat. Und das sind eben die schönen Seiten des Forscherlebens, ja, wenn man da rumkommt und Eindrücke sammelt und mit Menschen, vor allen Dingen auch Menschen trifft. Wirklich interessante Menschen, die man so nicht getroffen hätte.
Aber das heißt, die Biografie soll schon auch, ich meine, die soll jetzt keinen journalistischen Aspekt oder die ist kein journalistisches Produkt in dem Ende, ne? Aber sie soll schon auch erzählen und natürlich dann auch ein Stück weit unterhalten, darf man das Wort sagen?
Nee, unterhalten würde ich nicht sagen. Also erzählen würde ich schon sagen. Erzählen, das ist die Kernkompetenz von Historikern. Hilberg hatte ein spannendes Leben und das nachzuerzählen, sich dem anzunähern, das ist das Ziel der Biografie. Unterhaltsam wird es, glaube ich, eher nicht.
Gar nicht so sehr im Sinne von unterhaltsam, weil er Holocaust-Forschung betrieben hat, aber wenn sie natürlich zum Beispiel die Kinder treffen, dann sind das ja auch persönliche Begegnungen, wo man auch über den Mensch redet und nicht so sehr ausschließlich über die schwierige, wichtige Forschung.
Genau, das ist ja sozusagen mein Grundprinzip. Es gibt für den Menschen nichts Interessanteres als andere Menschen. Ja, wir lesen gerne über andere Menschen, über deren Lebensläufe, über deren Ansichten. Und deshalb werde ich auch diese Begegnungen sehr ausführlich darstellen, ja.
Herr Schlott, wir haben eingängig und lange über Israel gesprochen und über die Konsequenzen des Krieges dort. Es gehen viele andere Themen unter. Die Ukraine zum Beispiel, das wird wenig diskutiert in den letzten Wochen. Und genauso ist es zumindest auch mein Eindruck, die Migration. Wir hatten die AfD-Erfolge bei den letzten Landtagswahlen. Wir haben viele Kommunen, die sagen, wir sind überfordert. Wir haben am Montag wieder einen Migrationsgipfel. Aber die Wahrnehmung ist auf einmal nicht mehr so stark da. Trotzdem ist das Thema weiterhin da. Und was ich mich gefragt habe, ist das eigentlich gerade eine gute Gelegenheit, um bei der Migration, wie es ja zum Beispiel der Bundeskanzler macht, jetzt einen härteren Ton anzuschlagen, weil es gerade so viel Aufmerksamkeit an anderen Ecken und Enden gibt.
Ich würde sagen, nee, das war keine strategische Entscheidung von ihm, sondern das war, glaube ich, tatsächlich eine Entscheidung, die er nach den Landtagswahlen treffen musste, wo die AfD ja einmal in Bayern auf den dritten Platz, in Hessen so auf den zweiten Platz gekommen ist und seine SPD ja wirklich in beiden Bundesländern stark abgestraft worden ist. Und auch im Hinblick auf die Umfragen im Bund sieht das nicht sehr viel besser aus, wo man somit sich inzwischen im Bereich von 15-18% bewegt. Also ich glaube, da war sozusagen die Not auch da, etwas zu tun. Und auch mit so einem Schlagsatz herauszugehen, ja, mit dem auf dem Spiegel dann auch erschienen ist. Dafür wurde ja auch viel gescholten.
Wir müssen mehr abschieben, stand da quasi.
Genau. Und er hat erkannt, okay, die Mediengesellschaft funktioniert so, dass man solche Schlagsätze auch raushauen muss, um vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube nicht, dass er das gerade tut unter dem Radar vom Israel-Palästina-Konflikt. Mhm.
Aber wir haben ja nicht nur den Bundeskanzler, die FDP-Minister Lindner und Buschmann, die fordern zum Beispiel weniger Leistungen für Asylbewerber. Auch die grüne Parteivorsitzende Ricarda Lang hat, ich glaube, im Tagesspiegel ein Essay veröffentlicht, wo sie gesagt hat, wir müssen stärker über Grenzen nachdenken. Wir sehen schon, dass der Ton schärfer wird, auch in der Koalition, unabhängig vom Kanzler.
Das sehe ich auch so. Der Diskurs hat sich in jedem Fall verschoben, wenn man jetzt nochmal zurückschaut auf 2015, den Herbst des Willkommens, wie es da genannt worden ist. Auch zum Beispiel, was die Leistungen von Angela Merkel angeht, die wird heute sehr viel kritischer gesehen und sehr viel skeptischer. Von daher gibt es schon eine Diskursverschiebung und die ist natürlich auf die AfD-Erfolge zurückzuführen. Ja, also das beobachtet hat man ja in Dänemark schon mal beobachtet, da hat die dänische Volkspartei, auch eine rechtspopulistische Partei, große Wahlerfolge eingefahren hat, war sogar mal stärkste Partei bei einer der Parlamentswahlen, der Folketingwahlen in Dänemark, hat nie die Regierung gestellt oder war auch nie an der Regierung beteiligt. Aber dennoch hat sich die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik in Dänemark sehr stark verschoben. Und zwar sowohl unter der liberalen Venstre-Regierung als auch unter den Sozialdemokraten. Und ich glaube, das Gleiche beobachten wir jetzt auch, dass die AfD den Diskurs verschoben hat. Und selbst, dass das selbst bis in die grüne Partei hineinreicht, ja, wo man dann Dinge jetzt hört, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte bei der Migrationspolitik, die bislang von den Grünen vertreten worden ist.
Die Migrationspolitik in Deutschland ändert sich, der Diskurs verändert sich, sagt René Schlott. Er ist Historiker und Polizist und er war eine Stunde bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Stunde ist tatsächlich jetzt schon wieder rum. Herr Schlott, danke, dass Sie da waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, gerne.